Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. Hand aufs Herz, seid ihr schon mal über die DSGVO-Anwendung in Tein gestolpert? Falls nein, sie ist auch ein bisschen versteckt. Aber Cornelius Weiß, Teamleiter Software Engineering bei MetaWise, erklärt uns jetzt den Weg dahin. Moin, Conny.
Hallo, grüß dich.
Ich habe jetzt gerade angekündigt, DSGVO-Anwendung. Bei Anwendung, das kenne ich in Teilen, das sind dann immer oben die kleinen Reiter, wo ich dann zum Kalender komme, wo ich zum Adressbuch komme. Wie komme ich denn zum DSGVO?
Das hätte ich fast gesagt, wie die Jungfrau zum Kind. Das war natürlich unsachlich. Ja, DSGVO, das ist eine gute Frage. Ist das eigentlich eine Anwendung in unserem Sprech? Das ist auf alle Fälle eine Anwendung, die man installieren kann, die aber keinen eigenen Mainscreen hat, so nennen wir das. Also keinen eigenen keinen Karteireiter, den man öffnen kann, sondern die Anwendung integriert sich tief ins Adressbuch rein und in Zukunft auch noch in andere Module oder Anwendungen und verändert da halt Dinge. So, das ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie dass es halt möglich ist, die Funktionalität von Tein dynamisch zu erweitern. Das haben wir einige Sachen, sowas wie beispielsweise die E-Akte, über die wir, glaube ich, auch noch nie miteinander gesprochen haben, die verändert das Verhalten des Dateimanagers fundamental. So einfach dadurch die Existenz einer weiteren Anwendung. Da haben wir so vor, weiß ich nicht, 4-5 Jahren mit angefangen, unseren Code oder Teilen so umzustellen, dass es wirklich hochdynamisch von außen durch die Existenz weiterer Anwendungen und Module sich Bestandsmodule auch ganz intensiv ändern können. Genau, ohne dass das quasi schon vorher als trojanisches Pferd in den Anwendungen drin gesteckt hätte.
Ja, dann mal Butter bei die Fische. Was kann diese DSGVO-Anwendung denn?
Ja, die ist dafür da, dass man die durch die DSGVO geforderten Einwilligungen zur Datenverarbeitung der betroffenen Personen verwalten kann. Da muss man vielleicht ein ganz bisschen ausholen. Jetzt habe ich mich nicht so gut vorbereitet, fällt mir gerade auf. Ich habe mich nicht nochmal das Wording der DSGVO durchgelesen. Ich versuche es jetzt mal kurz in meinem Kopf zu googeln und ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Quatsch. Also wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, dann kann das ja auf unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen stattfinden. Das eine ist, dass die elektronische Verarbeitung das geringste Mittel ist und dass ich quasi gar keine Zustimmung dafür brauche. Also sag mal, wenn du dich bei mir meldest und sagst, ey Conny, ich würde ganz gerne, oder du beauftragst irgendein Angebot, was erforderlich macht, dass ich dich kontaktieren kann. Dann brauche ich von dir keine Zustimmung, dass ich dich kontaktieren darf und dass ich deine Daten elektronisch verarbeite, weil es ist das geringste Mittel. Und ich mache damit auch sonst nichts, ich gebe deine Daten nicht raus und so weiter. Von daher ist es einfach das geringste Mittel und ich darf deine Daten verarbeiten. Anders ist es in Situationen, wo du zum Beispiel kein konkretes Angebot beauftragt hast oder wo ich deine Daten auch noch in einer anderen Weise vorhalten will oder wo ich sie länger vorhalten will, als ich sie unbedingt bräuchte, dann brauche ich eine Zustimmung. Und das ist sozusagen das, was die DSGVO fordert, ist, dass in solchen Situationen, wo die elektronische Verarbeitung nicht zwingend notwendig und das geringste Mittel ist, dass ich da die Zustimmung von der betroffenen Person oder den betroffenen Personen einhole und die auch elektronisch nachweisen, elektronisch nachhalten kann, dass ich diese Zustimmung habe. Und genau darum dreht sich's. Wir haben ja im Adressbuch verarbeiten wir einiges an personenbezogenen Daten und das auch rechtssicher machen zu können, wenn das jetzt quasi eine Zustimmung, den Konsent des Beteiligten erfordert, dafür ist das DSGVO-Modul da. So, das vielleicht mal als grobe rechtliche Einordnung. Das Zweite, was die DSGVO auch fordert, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ist, dass man nachweisen kann, woher habe ich eigentlich die Daten? Also die sogenannte Datenherkunft. Und das ist das zweite große, was das Modul zurzeit macht, dass es auf allen personenbezogenen Daten, die ich ins System eingebe, dass ich auch die Datenherkunft nachhalten kann, also eingeben kann, und dass wir das feldbasiert nachher auch auswerten oder auswerfen können, woher haben wir welches, man nennt das in dem Sprech immer Datum, damit ist jetzt kein Datum im Kalender gemeint, sondern ein Fragment eines Datensatzes, woher haben wir dieses Datum eigentlich, und wir können dann genau sagen, wann und auch woher, also die bearbeitende Person gibt dann an, wo die Daten herkommen, und das System hält es nach. So, das erstmal die zwei überblicksmäßig, die Bereiche, die wir aus der DSGVO abdecken damit.
Und damit natürlich auch das, was bei den Endanwenderinnen bei der DSGVO eigentlich immer hängen bleibt, ist, man hat ja auch das Recht, das Ganze dann wieder gelöscht zu bekommen. Das ist da wahrscheinlich dann auch mit drin.
Ja, genau. Das wäre sicherlich auch vorher schon möglich gewesen, Daten zu löschen, auch sicher zu löschen, nachhaltig zu löschen oder zu anonymisieren. Die Möglichkeiten gibt es ja schon lange. Da gibt es auch sozusagen, ja, dass man es auch einstellen kann, in welcher Weise die Löschpolicies sind, bla bla bla. Das gibt es schon lange. Von daher, da braucht man jetzt nicht notwendigerweise die DSGVO-Anwendung für. Das Einzige, was die da vielleicht in der Richtung noch mitbringt, ist einfach der generische Konsententzug, wenn die zum Beispiel die Person sagt, ich möchte in keiner Weise mehr kontaktiert werden. Das wäre jetzt was dann auch nochmal die DSGVO-Anwendung nachhält.
Ich überlege jetzt gerade, wo kriegt man denn im Allgemeinen so personenbezogene Daten her? Man kann sie natürlich googeln, aber im Firmenzusammenhang ist es ja häufig dann irgendwie über die Webseite eingesammelt, weil jemand das Kontaktformular ausgefüllt hat oder sowas. Und das kann ich dann halt entsprechend im Adressbuch hinterlegen. Irgendwie ja, kommt genau. Von der Webseite, und wenn dann irgendwie nach einem halben Jahr oder diejenige dann ankommt und sagt, wieso schreibt ihr mich immer noch an, dann können wir sagen, hier, du hast da mal unsere Webseite, unser Webformular ausgefüllt. Deswegen haben wir deine Daten.
Ja, ganz genau. Das wäre natürlich in diesem Beispiel hoffentlich so, dass es automatisiert im Adressbuch auftaucht, wenn es eine Webformulareingabe ist. Aber die Daten können ja beispielsweise auch im Rahmen eines Imports gekommen sein, dass man Daten gekauft hat oder dass man von einer Messe, von einer Veranstaltung wiederkommt, Visitenkarten mitgebracht hat, wie das früher so war. Oder. Und da gibt es dann erstmal, also die DSGVO-Anwendung, die integriert sich in die Stammdaten rein, und man kann in den Stammdaten erstmal konfigurieren, welche Datenquellen es alle gibt. Und da könnte man dann beispielsweise, könnte da das Kontaktformular eine Datenquelle sein, aber auch eine Veranstaltung, eine Marketingaktion, Grußkarten, was auch immer es den Unternehmen so einfällt. So, da hält man also erstmal vor, welche möglichen Datenquellen habe ich überhaupt. Und dann ist es immer so, wenn man einen Kontakt bearbeitet, dann wird man nach der Bearbeitung aufgefordert, die Datenquelle auszusuchen. Das ist dann die in den Stammdaten gepflegte Dropdown-Liste, die bearbeitende Person dann eingibt. Und dann kann man auch zusätzlich noch einen Bearbeitungsgrund mit angeben. So beispielsweise könnte es sein, dass eine betroffene Person per Telefon darüber informiert, dass sich ein Datum geändert hat. Dann würde die bearbeitende Person im Adressbuch, also die als Quelle telefonische Übermittlung anwählen und als Grund zum Beispiel noch per Hand eingeben, betroffene Person hat angerufen und ihr Datum geändert. Und dann wird bei allen Feldern, die in diesem Bearbeitungsvorgang geändert wurden, hält das System nach und kann nachher auch auf Wunsch, wenn auch eine betroffene Person sich meldet und ja auch wissen will, woher habt ihr die Daten, einerseits die Datenquelle und immer den Bearbeitungsgrund mitgesagt bekommen, warum das jetzt im System so ist.
So erklärt sich dann auch allmählich, warum man nicht so ganz schnell über diese DSGVO-Anwendung stolpert, weil das ist ja wirklich dann tief drin und im besten Falle braucht man es gar nicht. Also man hat es aber. So.
Ja, das ist immer die Frage. Also die Installation, wo es aktiviert sind, ist, das sind natürlich die Nutzenden nicht am ersten Tag völlig glücklich, zumindest nicht die, die sagen, was soll der ganze Mist hier mit diesem Datenschutz und würden wir doch alle woanders auf der Welt leben, dann wäre das Leben schöner. Die sind nicht glücklich darüber, dass da immer noch ein zusätzlicher Dialog kommt, gehört soweit dazu, aber wenn man rechtssicher unterwegs sein will, ja, das muss man seinen Mitarbeitern halt beibringen. So ist es halt. Und ich persönlich finde es auch absolut richtig, was in der DSGVO drin steht und was da gefordert wird. Ist ein guter rechtlicher Rahmen und fühle ich mich als Bürger auch gut aufgehoben, dass es so ist. Aber natürlich ist es ein gewisser Mehraufwand, dass das gerade jede Bearbeitung im Adressbuch dann nochmal fragt, sag mal, wo hast du die Daten her, die du jetzt eingegeben hast und warum machst du das? So, und kann ja auch vielleicht passieren, dass man dann auf Abbrechen drückt, weil man feststellt, nee, ist nicht korrekt, jetzt beispielsweise das Geburtsdatum hier einzutragen, nur weil ich das irgendwie aus Versehen mitbekommen habe. Die betroffene Person hat dem ja gar nicht, hat die nicht übermittelt, hat da nicht zugestimmt. Ich darf das. Also ist nicht korrekt, dieses Geburtsdatum nachzuhalten. Und das ist einfach rechtlich korrekt, da kann man jetzt drüber weinen und sagen, oh, früher war alles besser und aber ich finde es, genau, es ist korrekt und so gehört es halt.
Da ich jetzt noch nicht so ganz viel Erfahrung eben damit gesammelt habe, wie ist denn das, wenn man jetzt zum Beispiel privat so eine Adresse einträgt, irgendwie, was weiß ich. Ich habe jemanden gerade kennengelernt und hat auch eigentlich gar nichts mit meinem Job zu tun, aber ich will mal schnell die Adresse hier ganz privat schnell in meinem kleinen Adressbuch speichern. Wenn ich da nur die Privatfelder ausfülle und nur das Ganze dann auch privat setze, muss ich dann auch diese ganzen DSGVO-Dinger ausfüllen?
Na, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, wenn du jetzt wenn du das im privaten Kontext machst und du privat irgendjemand dir seine Kontaktdaten gegeben hat, dann gehe ich erstmal davon aus, dass überhaupt kein Konsent nötig ist, sondern dann gibt es ein berechtigtes Interesse. Ihr habt euch kennengelernt, ihr mögt euch, ihr wollt in Kontakt bleiben. So, da wird, und auch sowieso geht es ja in der DSGVO nicht darum, dass da geht es nicht um Privatpersonen, sondern geht es um Organisationen und Rechtsformen. Natürlich, jetzt ist die Frage, wenn du das jetzt in das Adressbuch deines Arbeitgebers überführst, dann ist natürlich schon wieder eine ganz andere Situation, weil das ist natürlich eine Datenübermittlung, die müsste die betroffenen Person zustimmen. Also das wäre dann in dem Fall nicht korrekt. Und privat ist natürlich noch, kommt noch hinzu, dass so Dinge wie Geschlecht oder auch Geburtsdatum besonders schützenswerte Merk- und Datumsfelder sind. So, deswegen hat das Adressbuch ja irgendwann auch in einer der letzten Iterationen noch ein weiteres Recht bekommen, privat, weil es einfach nicht mehr korrekt ist heutzutage, dass jeder zum Beispiel private Kontaktdaten oder das Geburtsdatum sehen kann. So, das schwingt dann auch mit. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe privat eine Teilinstallation für meine Familie oder was auch immer, oder für mich alleine und trage da private Daten ein, dann brauchst du auch das DSGVO-Modul nicht.
Okay, das beruhigt mich schon mal.
Aber dieses Thema, also wenn man da sich zu viel mit beschäftigt, das ist natürlich auch echt, dann kommt man auch vom Hölzchen zum Stöckchen. Wir haben ja, was glaube ich auch, wo wir auch noch nie drüber geredet haben, vielleicht so auch wenig bekannt ist, wir haben ja so einen Matrix-Synapse-Integrator, weil wir zum Thema Instant Messaging ja auch eine Meinung haben und die Meinung ist, wir finden manchen großen Anbieter am Markt nicht gut und wir finden das nicht richtig. Und das ist nur mal so ein Beispiel, wie komplex das Thema ist. Wenn du jetzt sagst, ich bin bei meinem Lieblings-Instant-Messenger, um jetzt keinen Namen zu nennen, nennen wir ihn How are you today? So. Und dann fragt diese App dich ja, sag mal, darf ich Zugriff auf dein Adressbuch haben? Und was dann passiert ist, dass diese App, How are you today, sagt zwar ja, sie übermittelt nicht deine Kontakte, sondern nur irgendwelche Hashes oder ich glaube jetzt also How are you today, es gibt ja auch welche, die die ganzen Kontakte übertragen. Aber selbst wenn die nur in verschlüsselter Form irgendwelche Signaturen übertragen, ist es eine unerlaubte Datenweitergabe im Sinne der DSGVO. Weil du gibst quasi dein Beziehungsnetzwerk preis, du gibst und du übermittelst, dass dir eine Person bekannt ist, im besten Fall, im schlimmsten Fall sogar die Daten der Person, und die hat gar nicht zugestimmt. So, also die Freunde, die du in dein Adressbuch eingegeben hast, haben nicht zugestimmt, und du übermittelst diese Daten an eine Firma, nämlich die, wie hatten wir sie genannt, How Are You Today, eine unerlaubte Datenweitergabe im Sinne der DSGVO. So, und da komme ich jetzt gerade drauf, weil wir ja auch diesen Matrix-Synapse-Integrator haben und sich in diesem Matrix-Universum das alles ein bisschen datenschutzfreundlicher gestaltet. Aber wenn man sich dann halt wirklich damit beschäftigt, was fordert die DSGVO, was bedeutet das technisch, dann genau, dann hat man schon eine intensive Zeit.
Sogar als Privatperson.
Als Privatperson sowieso auch, und das wird aber ja ganz schnell Mitarbeitende auf den Handys, welche Apps haben die da und haben wir Firmenadressbücher und so weiter. Also das ist jetzt mal abgesehen von den technischen Merkmalen, ist einfach rechtssicher, seine personenbezogenen Daten zu pflegen. Ja, da muss man sich einfach ein bisschen mit beschäftigen oder muss sich auch mal beraten lassen. Das kommt nicht nur daher, dass ich irgendwie jetzt die technischen Möglichkeiten habe, da ein bisschen was zu machen. Genau, wo wir jetzt noch nicht drüber geredet haben, oder was ich vorhin nur kurz gestreift habe, was aber vielleicht noch erwähnt sein sollte, ich weiß gar nicht, wie weit sind wir schon fortgeschritten in der Zeit.
Erzähl ruhig.
Ach nee, wir haben noch ein bisschen. So, das ist jetzt nochmal das Thema Verwendungszwecke. Das lasse mich jetzt auch noch kurz sagen. Auch da gibt es in den Stammdaten ein Modul für, dass ich die möglichen Verwendungszwecke konfigurieren kann. Verwendungszwecke könnten sein, per E-Mail anschreiben, per Telefon anrufen, über Produktneuigkeiten informieren, an Umfragen teilnehmen und so weiter und so fort. Also einfach die möglichen Verwendungszwecke, und natürlich auch so böse Sachen wie, die meisten stimmen ja, wenn sie das Kleingedruckte wegdrücken, dann auch solchen Sachen zu, wie meine Daten an Dritte weitergeben, meine Daten für Marketingzwecke auswerten dürfen, meine Daten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag speichern und so. Das steht normalerweise im Kleingedruckten immer drin. Und das kann man halt alles dann auch in Teilen hinterlegen, die möglichen Verwendungszwecke, wo die betroffenen Personen für zustimmen. Und dann ist es im Adressbuch so, dass es ein neuer Karteireiter erscheint. Der steht auch DSGVO drüber. Und da kann ich dann nachhalten, wenn diese Zustimmung kam. Meistens wird das ja über APIs automatisch eingeliefert. Aber wenn man es auch, kann man auch manuell machen und kann dann sagen, diese betroffene Person hat zugestimmt, ich darf in Zukunft ihre Daten zum Telefonmarketing verwenden. Und dann ist auch hinterlegt, wann hat die betroffene Person zugestimmt, und wenn erforderlich oder wenn es einen Kommentar gibt, auch mit einem Kommentar. Und man kann auch, wenn ein Widerruf stattgefunden hat, kann man den auch hinterlegen, auch mit einem Kommentar noch dabei, den die betroffene Person gegebenenfalls hinterlassen hat. Und es gibt auch noch die Möglichkeit zu hinterlegen, ob die Person überhaupt gar nicht mehr kontaktiert werden möchte. Und ich glaube, jetzt in der neuesten Version, ich weiß nicht, ob das schon veröffentlicht ist, kann man auch eine Löschpolicy hinterlegen, dass man beispielsweise sagt, dieser Kontakt hat einen Löschablauf, beispielsweise, weil schon klar ist, der Konsent ist widerrufen oder nie erfolgt und es hat die Datenverarbeitung hat sozusagen nur zu einem legalen Zweck stattgefunden, muss dann aber danach auch mit einer gewissen Frist gelöscht werden. Das kann man dann direkt auch in diesem Karteireiter hinterlegen und dann wird der Kontakt automatisch aus dem System entfernt, wenn das Datum verstrichen ist. Also das ist das Thema Verwendungszweck. Einerseits hatten wir zu Anfang gesagt, was es rechtlich bedeutet, und so ist es in Teilen umgesetzt. Wenn ich diese Daten nachhalte, im System drin habe, dann gibt es im Adressbuch auch intensive neue Filtermöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal über intensive Filterungen gesprochen haben. Nein, aber es tauchen auf alle Fälle dann auf magische Art und Weise weitere Filter im Adressbuch auf, sodass ich für den gewünschten Zeitraum mir auch rausfiltern kann, wer hat denn da welchem Verwendungszweck zugestimmt und auch natürlich weiter unterfiltern kann nach anderen Kriterien, um beispielsweise, wir hatten, glaube ich, eben gesagt, eine Telefonmarketing-Aktion zu starten und die Leute anzurufen und zu fragen, wie denn das Wetter für sie gefühlt in Hamburg in den letzten Jahren so war oder was man auch mal vorhat.
Ich nehme jetzt schon mal den kurzen Weg Richtung Ausblick, weil du den gerade so schön freigeräumt hast. Den Verwendungszwecken, da denke ich natürlich sofort, oh, E-Mail-Newslettering, wann kommt das denn?
Ja, ich gehe davon aus, dass das im nächsten Major Release mit drin ist, was wir im November wieder releasen.
Woohoo!
Jetzt muss man da vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein. Du stellst dir wahrscheinlich als marketingaffine Person vor, dass du in Zukunft das Abo bei Mailchimp, Mailgun und wie sie alle heißen sofort, dass du sie alle kündigen kannst, weil du das komplett in Teilen machen kannst. Und das würden wir uns auch sehr wünschen. Es ist aber natürlich ein Anbieter, der darauf spezialisiert ist, was wir sicherlich kurz- und mittelfristig nicht so gut können werden wie die, ist sowas wie wirklich eine optisch ausgefeilte Mail zu erzeugen. So, mit allem, was dazugehört und dass ich noch eine Vorschauansicht kriege, wie das denn aussieht in den verschiedenen Browsern und Telefonen dieser Welt und so weiter. Also das ist nicht unser Thema, aber was durchaus
also
unser Thema ist.
Es werden auch dann nicht sofort Zählpixel mitgeschickt bei E-Mails,
genau,
die man über Teilen verschickt.
Das ja, ist ja auch ganz beruhigend. Genau, auch das nicht. Also dieses ganze Thema, sage ich mal, E-Mail-Marketing im optisch ansprechenden Sinne, das werden wir sicherlich kurz- und mittelfristig nicht hinkriegen. Das kann man natürlich dann über, wenn man das irgendwie anders sich diese Mail erstellt hat, kann man natürlich dann über Tina auch versenden. Was jetzt aber unser Thema in der nächsten Iteration ist, ist, dass wir bei Mass-Mailings, das gibt es ja schon länger, das ist den Empfängertyp nebenan CC und BCC oder gibt es auch noch den Empfängertyp Massenmail, der ja technisch bedeutet, dass jede Mail einzeln versendet wird, an den Mailserver gesendet wird und dass auch in jeder Mail Platzhalter ersetzt werden können und ich solche Sachen machen kann wie lieber Herr Schmidt, in der E-Mail, das geht halt in diesen Massenmail-Feature und dieses Massenmail-Feature wird jetzt so erweitert, dass es auch immer noch einen Link mitschickt, wo die Nutzenden ihren Konsent, also ihre Zustimmung und Ablehnung zu Verwendungszwecken selbst bearbeiten können. Das heißt also, wenn ich eine Massenmail schicke, kriege ich unten drunter immer noch so ein Ding, wo ich mich abmelden kann, beziehungsweise vom Newsletter abmelden kann, beziehungsweise einfach meinen Konsent, der in der Installation hinterlegt ist, managen kann. Und wenn man da draufklickt, dann kommt man auf so eine Mini-Page. Dafür muss man keinen, also wo jeder draufkommt, so ähnlich wie das Umfrage-Feature aus dem Kalender, kannst du dir das vorstellen. Und da kann dann eine betroffene Person einfach selbst zum einen einsehen, welche Zustimmung schon gegeben wurden und wann und warum und kann die da auch managen und kann dann sagen, nee, guck mal, da gibt es ja noch 10 andere Verwendungszwecke, denen will ich auch alle zustimmen und das dann sofort machen oder aber halt auch im Zweifel auch mal einem Verwendungszweck widersprechen. Und dann ist das im Prinzip sowas wie du hast jetzt E-Mail-Marketing oder wie hast du es genannt? Mailing-Listing-Feature. Ich weiß gar nicht, was du dazu gesagt hast. Aber das ist auf alle Fälle das, was jetzt kommen wird. Und damit kann ich dann solche Mass-Mailings oder E-Mail-Marketing-Aktionen direkt aus Teilen machen, rechtssicher. Weil ja jetzt für viele das Problem ist, sie haben einerseits so ein Tool wie Mailchimp, Mailgun und wie sie alle heißen. Und sie haben auf der anderen Seite das Firmenadressbuch, was führend die Daten hat und dann immer das Nachhalten und dann widersprechen Leute bei dem anderen Mailanbieter und dann muss ich das wieder zurück in meine Tine reinbringen, damit ich das nächste Mal, wenn ich die Datenauswahl mache, um die wieder zu Mailgun hochzuladen und so weiter. Und eigentlich muss ich auch meine Nutzenden darüber informieren, dass ich ihre Daten weitergebe, nämlich an diesen Mailing-Anbieter und so weiter. Das fällt dann in
Zukunft. Der womöglich noch in den USA sitzt und dann wird es richtig
kompliziert. Ja, genau. Und das fällt dann in Zukunft alles weg. Das Design der schönen Mails, das wird auch immer mal wieder angefragt, das verstehen wir, dass sich Marketingleute das wünschen. Da müssen wir noch ein bisschen Gnade mit uns haben, dass wir sind einfach ja ein sehr technisches Unternehmen und versuchen das jetzt auch rechtlich alles richtig zu machen und dass man wirklich optisch sehr schöne Mails direkt in Tine gestaltet. Das ist halt auch ganz schön aufwendig. Die muss man jetzt halt dann noch in einem anderen Tool designen. Wenn man denn, also es gibt ja auch Leute, die sagen, das reicht mir, dass ich irgendwie bunte Überschriften machen kann und ein paar Absätze rein und noch ein Bild rein. Bilder in E-Mails machen kommt jetzt übrigens auch in der nächsten Version mit, ist gerade fertig geworden. Auch die Bildgröße dann im E-Mail-Editor noch anzupassen und so. Also so auf dem Niveau kann man dann schon auch in Tine seine Massenmails komplett machen. Aber wenn ich jetzt sage, es muss extremst schick sein, so, dann muss ich die Mail halt anders erstellen, kann sie dann aber direkt über Teilen versenden. Als Massenmail kann dann direkt auf die Properties im Adressbuch zugreifen, die da sowieso hinterlegt sind. Und dann kommen auch die ganzen Rückläufer, die Leute, die irgendwie zum Beispiel sich abmelden wollen, machen das direkt dann in Teilen und ich brauche keine Schnittstellen mehr. Genau, das Ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte.
Ja, doch. Wenn ich so an unsere Zeiten zurückdenke, wo wir tatsächlich noch Newsletter verschickt haben, das war immer ein ziemlicher Aufwand, weil wir dann händische Schritte auch da hatten. Ne? Wir haben so eine Mail gekriegt, tragt mich bitte aus, und dann musstest du erstmal suchen und da ausschalten und an einer anderen Stelle dann nochmal und in einem anderen Programm nochmal. Und das klingt dann natürlich viel schicker, wenn man das dann alles in Teilen hat und das sozusagen automatisch geht. Ach, das freut mich.
Genau, und was da mit noch mitschwingt, ist, dass man auch diese Verwendungszwecke, dass sie jetzt auch internationalisiert worden sind. Man kann also in der Installation hinterlegen für seine Unternehmenskommunikation, in welchen Sprachen man die pflegen möchte. Und dann hinterlegt man zum Beispiel auch die Verwendungszwecke. Die kriegen noch so Beschreibungstexte, dass also wenn die Nutzenden ihre Einwilligung managen, sehen die zum Beispiel, der Text heißt, dürfen wir sie anrufen oder ihr dürft mich anrufen, und dann gibt es eine Erklärung dazu, wo man reinschreiben kann, was genau es bedeutet, nach dem Motto, wir rufen gerne mal an, um zu wissen, wie das Wetter vor ihrer Haustür ist, ist das okay? Und das kann ich dann halt in allen Sprachen hinterlegen, in denen ich mal die Unternehmenskommunikation mache.
Sehr schön.
So, dass wenn dann halt jemand so eine Massenmail oder was auch immer kriegt. So, und diesen Link, das kommt auch rein, dass man den Link halt betroffenen Personen schicken kann. Was jetzt die nächste Version wohl noch nicht drin ist, was ich gerne irgendwann hätte, da können sich gerne Leute melden, die das mit uns machen wollen. Ich hätte sehr gerne auch, dass die Nutzenden ihre Daten selbst einsehen können. Das ist ja was die DSGVO auch fordert mit Fristsetzung. Das ist auch kein Problem. Wenn man so eine Aufforderung bekommt, kann man die Daten aus Teilen rausleiern und der betroffenen Person zuschicken. Ich hätte es aber sehr gerne, dass man den betroffenen Personen einfach einen Link zuschickt und sie dann selbst ihre Daten einsehen können und, wenn man das möchte, die auch bearbeitbar machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt deinen Datensatz hätte und sage, Mensch, wir haben ja lange nichts miteinander zu tun gehabt, ich schicke dir meinen Link, aktualisiere doch mal bitte deine Daten. Das fände ich, also das hätte ich gerne irgendwann, aber wir haben noch keinen Kunden, der es mit uns machen will. Von daher, liebe HörerInnen, wir haben so viele schöne Ideen, meldet euch einfach.
Ich stelle auf jeden Fall fest, dass wir im Marketing behaupten ja immer gerne, dass unser Kalender eigentlich mehr eine Kontaktmanagement-Tool ist, und dahingehend bearbeitet ihr das jetzt oder erweitert ihr das Ganze auch. Also ich mag das, wenn ihr einfach auch mal auf uns Marketing-Leute hört.
Ja, das war schön.
Berühmte letzte Worte. Irgendwie haben wir noch was vergessen, was wir unbedingt zum DSGVO-Tool sagen sollten.
Das fällt mir bestimmt ein, nachdem wir Tschüss gesagt haben. Aber jetzt so spontan.
Tja, dann sind wir am Ende dieser Episode des Time Podcasts angekommen. Wir hören uns dann wieder am 26. Juli, der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei eurem bevorzugten Podcast-Portal zum Beispiel. Und gebt uns gerne Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.